Globales Lernen on
Globales
Air.
Lernen on
Globales
Air.
Lernen
Globales
on
Lernen
Air.
On Globales Air. Lernen
Globales
on
Lernen
Air.
Globales Lernen on Air. Ist offen für Menschen aus der einen Welt.
Greift Themen nachhaltigen Entwicklung auf.
Inspiriert zu gemeinsamen Erleben, Lernen und Handeln.
Macht vielfältige Stimmen hörbar.
Wir fragen nach, fühlen uns ein und summen mit.
Hallo und herzlich willkommen bei Globales Lernen on Air, ein Projekt von BildungsreferentInnen in Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit Wüste Welle und dem Programm Bildung trifft Entwicklung im EPITS. Ihr hört uns im freien Radio Wüste Welle für die Region Reutlingen, Tübingen und Umgebung auf den Frequenzen UKW 96.6, Kabel 97.45 und weltweit via Livestream auf der Website www.wueste-welle.de. Schönen guten Morgen hier aus dem Sudhaus in Tübingen. Mein Name ist Johanna und neben mir sitzt Ann-Kathrin Forteller-Veit. Guten Morgen, Anka.
Guten Morgen.
Ann-Kathrin Forteller-Veit ist Afrika-Wissenschaftlerin mit den Länderschwerpunkten Ghana und Togo. Sie beschäftigt sich mit Themen wie globale Vernetzung, postkoloniale Verhältnisse, Rassismus sowie Geschlechtergerechtigkeit und Literaturen und Kulturen aus Westafrika. Sie arbeitet seit 2022 in der Bibliothek des EPITS, also des Entwicklungspädagogischen Informationszentrums, und ist als BTE-Referentin tätig. Bildung trifft Entwicklung. Und last but not least ist sie nun auch Mitglied in unserer Globales Lernen-Redaktion. Also ein doppeltes Willkommen heute. Einmal willkommen im Team und willkommen in der heutigen Sendung.
Vielen, vielen Dank.
Wir möchten dich heute ein bisschen besser kennenlernen. Das ist bei uns ja Tradition, weil es uns wichtig ist, globales Lernen vor allem auch mit persönlichen Geschichten und Erfahrungen zu verbinden. Deshalb soll es heute ausschließlich oder hauptsächlich um dich gehen. Und natürlich um die Themen, die dich bewegen. Ich habe eben schon ein paar Themen von dir aufgelistet. Das kann man auch über dich auf unserer EPITS-Seite lesen. Da habe ich das auch her, die Information. Aber wie würdest du dich denn selbst vorstellen?
Ja, das passt eigentlich schon ziemlich gut.
Also Internet lügt in diesem Fall nicht.
Nee.
Du bist aber auch nicht zum ersten Mal hier im Studio. Du warst schon mal hier. Wie kam denn das?
Genau, das war für unseren postkolonialen Stadtrundgang, bei dem ich mitarbeite. Und da haben wir Interviews gemacht, weil der postkoloniale Stadtrundgang zeigt ziemlich deutlich, was es für Spuren in Reutlingen gibt. Aber die Frage war auch, wie geht es schwarzen Menschen vor Ort in Reutlingen hier? Und das wollten wir herausfinden und haben die Interviews gemacht und die haben wir in Zusammenarbeit mit dem Freien Radio Wüste Welle gemacht. Und ja, dann hat sich das so ergeben. Dann hat uns Lukas Müller gefragt, ob wir auch mal vorbeikommen wollen ins Lokalmagazin und mal drüber reden wollen, was wir da so machen. Und in dem Rahmen war ich schon hier, ja.
Sehr spannend. Ja, darüber werden wir nachher auch noch kurz sprechen. Wir haben aber auch viele weitere Themen mit dabei. Unter anderem werden wir über dein Auslandsjahr in Ghana sprechen, über ein binationales Theaterprojekt, bei dem du mitwirkst und noch viele weitere interessante Themen, die du uns mitgebracht hast. Zum Einstieg hören wir aber erstmal ein bisschen Musik und dafür ist heute auch die Anka zuständig. Was hast du uns denn als erstes mitgebracht?
Ja, mein erstes Lied höre ich sehr gerne heute noch. Das verbindet mich mit meinem eben Auslandsjahr oder Freiwilligendienst in Ghana. Da habe ich an der Grundschule gearbeitet und manchmal, also eine katholische Grundschule war das, und da gab es eben auch Gottesdienste. Und dieses Lied haben sie auch immer wieder selbst gesungen. Also das war dann so, das war so eine ganz lebendiger, schöner Gottesdienst und der wurde auch richtig gefeiert und genau, deswegen ist dieses Lied und auch das nächste hat damit zu tun. Are you ready?
Dieses Lied hat uns jetzt schon ganz gut eingestimmt und wir werden da jetzt mal direkt ansetzen. Du meintest gerade, du warst in Ghana und hast da in einer katholischen Schule gearbeitet. Erzähl uns mal ein bisschen mehr darüber. Wann warst du dort und wie kam das?
Genau, also das war 2012, 2013 nach dem Abi. Und ja, es hat sich irgendwie so in den letzten Jahren meiner Schulzeit hat sich herauskristallisiert, ich will was anderes erleben, woanders sein. Und ich wusste auch schon ziemlich schnell, dass das der afrikanische Kontinent sein soll, weil wir uns auch in der Schule mit Themen vom afrikanischen Kontinent auseinandergesetzt haben. Und ich habe es auch im Fernsehen gesehen mal oder so. Und es hat mich einfach, oder auch über Musik, eben von Menschen, die dann in Frankreich oder England oder so gelebt haben und eben Musik gemacht haben. Ja, also dann hat sich das herauskristallisiert und dann habe ich mich beworben und es hat auch alles geklappt.
Hast du dich dann konkret für Ghana beworben oder war das so was Allgemeines und dann wurdest du quasi für Ghana ausgewählt?
Genau, das war mit der GIZ damals noch und da gab es verschiedene Projekte auf dem afrikanischen Kontinent. Ich glaube, in Lesotho gab es noch eins und ich glaube, das andere, ich weiß es nicht mehr, in Tansania oder so und eben Ghana. Aber das in Ghana hat mir so von der Beschreibung hat es mir schon am besten gefallen, weil man dann auch ein bisschen kreativ werden konnte und eben mit Kindern gearbeitet hat und so. Und dann dachte ich, ja, das hört sich gut an und das hat dann auch geklappt.
Das heißt, du warst dann wahrscheinlich so 18, 19 Jahre, bist gerade aus der Schule raus und hast dich dann in den Flieger gesetzt und bist einfach, also du bist wahrscheinlich zum ersten Mal dann auch nach Ghana geflogen, richtig?
Genau, ja.
Ja. Und wie war das dann, als du angekommen bist? Also nimm uns da mal so ein bisschen mit auf die Reise.
Also ich muss auch sagen, ich hatte ein sehr gutes Vorbereitungsseminar, was uns auch irgendwie auf alles Mögliche vorbereitet hat. In dem Rahmen haben wir uns auch mehr so, haben wir viel mehr auch über Ghana erfahren und haben auch, also haben wir Referate dazu gehalten und so in dieser Vorbereitung. Und dann war das, ja, es war irgendwie gar nicht so anders oder so. Ich weiß aber noch, und so ist es auch heute noch, wenn ich auch wieder auf den afrikanischen Kontinent fliege irgendwie. Man steigt aus dem Flugzeug aus und, also Westafrika, und dann steigt einem so ganz heiße Luft entgegen und das war dann schon spannend, ja.
Ja. Für Leute, die jetzt das nicht genau einordnen können, wo das überhaupt liegt, vielleicht kannst du ein bisschen was über das Land erzählen. Also wo ist es genau, wo grenzt es irgendwie an, was wird da für eine Sprache gesprochen, wie heißt die Hauptstadt zum Beispiel, das ist mir jetzt auch nicht so direkt klar.
Ja, also Ghana liegt in Westafrika, praktisch so in der Mitte von diesem westlichen Teil vom afrikanischen Kontinent, also in der Mitte unten.
Also an der Südküste vom westlichen Teil quasi.
Genau, ja. Und die Nachbarländer sind Togo und die Côte d'Ivoire, die Elfenbeinküste und nach oben hin Burkina Faso. Und so von der Größe her, ich habe sogar gewikipediert davor. Also es hat eine Fläche von 240 Quadratkilometer.
Okay, kannst du das irgendwie in Verhältnis setzen zu Deutschland? Weißt du das zufällig?
Ja, Deutschland hat 350.000 Quadratkilometer.
Okay, also es ist kleiner.
Es ist ein bisschen kleiner als Deutschland, genau. Die Hauptstadt ist Accra, mit vielen Hochhäusern und einem belebten Flughafen und genau, Menschen in Anzügen, die auf ihren Smartphones aktiv
also
sind.
Also auch so eine Geschäftsstadt.
Auf
dann.
Jeden
also das
Fall, ja.
Wirtschaftszentrum vielleicht auch des Landes, oder?
Ja. Also die zweitgrößte Stadt ist Kumasi, die liegt mehr in der Mitte vom Land. Aber Ghana ist auch so, mehr oder weniger wird es auch das Vorzeigeland in Afrika genannt, weil eben Wirtschaft floriert und Wahlen demokratisch ablaufen und so. Genau. Und von der Sprache her In Ghana gibt es ziemlich viele Sprachen. Mhm. Wikipedia sagt 79, aber das ist auch ganz interessant, was ist jetzt eine Sprache und was ist ein Dialekt, und da streiten sich auch WissenschaftlerInnen drüber. Mhm. Auf jeden Fall sehr viele. Viel gesprochen wird eben Twi von den Ashanti, weil die auch also eine ziemlich wirtschaftliche Kraft haben und das sich so als Handelssprache entwickelt hat. Und die Amtssprache ist aufgrund der Kolonialzeit auch Englisch.
Mhm. Okay. Mhm. Und hast du auch diese Twi-Sprache so ein bisschen gelernt?
Ja, also bei uns war es ganz interessant. Ich habe in der Volta-Region gelebt, und zwar in Nkwanta. Mhm. Das ist praktisch eine Distrikthauptstadt für einen Distrikt. Vielleicht ganz vergleichbar mit Reutlingen als Kreisstadt von einem Kreis. Ja. So. War aber trotzdem ein klein bisschen ländlich noch. Und was an Nkwanta interessant war, ist, dass das so ein Schmelztiegel war auch von Kulturen, weil da viele verschiedene eben Völker zusammengelebt haben. Und dann habe ich auch, ja, Twi gelernt, so ein paar Floskeln auf jeden Fall. Ich habe aber unterschiedliche Sprachen um mich herum gehört, also auch Ewe oder Konkomba, also also Moba, aber ja, ist also oder Adele, also so, ne? Also es war schon einfacher irgendwie auf Englisch, weil das haben irgendwie die meisten Leute auch gekonnt oder haben die meisten Leute gesprochen und Twi. Genauso.
Und verstehen sich die unterschiedlichen Sprachen untereinander oder sind die wirklich auch komplett verschieden? Also sprechen dann Menschen aus verschiedenen Regionen auch Englisch untereinander?
Ja, also ich glaube viel Twi auch, Englisch auch. Es ist halt, verstehen tut man sich nicht so untereinander, wenn die Sprache unterschiedlich ist. Ich glaube, manchmal gibt es so ein paar Dialekte, wo man sich so ein bisschen versteht, aber man versteht sich sonst nicht. Also das war einfach auch irgendwo nötig, dass man irgendwie Twi auch ein paar brocken konnte.
Und was hast du dann dort genau gemacht? Was war deine Aufgabe?
Ich war in der Schule, an der Grundschule. Und da waren wir eine Unterstützung für die Lehrenden. Also ich bin dann auch mal eingesprungen, als eine Lehrerin in Elternzeit war und so. Und ich habe aber auch viel Plakate gemalt. Einfach auch, weil ich selbst ein kreativer Mensch bin und mir das voll Spaß gemacht hat. Und das halt Plakate noch so ein bisschen, ja, einfach so als Mittel, auch um Dinge zu übermitteln.
Also so für Lehrinhalte auch dann, oder?
Ja, genau.
Ja. Ja. Und wie hast du denn dort gelebt? Also waren da auch andere Freiwillige dort oder hast du bei einer Gastfamilie gelebt? Oder?
Ja, ich habe mit meinem Mitfreiwilligen zusammengelebt. Wir waren zu zweit und hatten so am Rande von der Stadt hatten wir dann so zwei kleine Wohnungen und ja. Genau.
Und bist du da gut mit den Menschen dort auch in Kontakt gekommen oder war das so, habt ihr so nebeneinander hergelebt oder ist man dann schon auch irgendwie gut in der Gemeinschaft irgendwie angekommen und integriert worden?
Ja, also über die Schule halt natürlich war man so dabei und wir hatten mit unseren Nachbarn ganz netten Kontakt. Und so hat man halt so ein bisschen mitbekommen, was so in der Nachbarschaft passiert, aber ja, ich glaube, wenn man in einer Gastfamilie lebt oder so, dann ist man nochmal anders involviert. Aber so war es auch echt nett.
Ja, schön. Wir kommen da später nochmal drauf zurück. Aber ich sage es auch an der Stelle nochmal, dass wir natürlich jetzt über Ankas Erfahrungen dort reden. Und es ist natürlich immer schwierig, es über ein Land oder sogar über eine Region als Ganzes zu sprechen, weil man immer so einen Bruchteil des Ganzen nur wahrnimmt. Und dann die Gefahr natürlich immer besteht, irgendwas zu generalisieren. Das versuchen wir eben immer zu vermeiden, indem wir eben über deine persönliche Erfahrung sprechen. Kommen wir später nochmal drauf zurück. Und du hast dann aber quasi durch diese Erfahrung, also ja, ich habe eingangs schon gesagt, du bist Afrika-Wissenschaftlerin. Ist es dadurch dann quasi, hast du dann da während des Jahres gemerkt, okay, ich möchte da weiter mich informieren, ich möchte das eventuell sogar studieren? Oder wie ist es dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte das gerne auch beruflich mich da mehr damit auseinandersetzen?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, habe ich Kulturwissenschaft und Medienwissenschaft studiert.
Mhm.
Da haben wir auch, glaube ich, so ein bisschen Kommunikationswissenschaft
genau,
studiert.
Ja.
Ne? Und das war aber auch gut, weil als ich zurückgekommen bin oder während dem Jahr, haben sich auch so Fragen bei mir gebildet. Also warum bin ich eigentlich so, wie ich bin?
Mhm.
Und was haben da auch die Medien damit zu tun?
Mhm.
Wie beeinflussen sie mich? Und das Studium hat dann ein paar Antworten geliefert und das war auch einfach gut. Und dann habe ich aber danach gemerkt, wie will ich jetzt weitermachen?
Mhm.
Und habe auch gemerkt, dass mich meine Erfahrungen aus Ghana auch nicht losgelassen haben und ich da gern weitermachen wollen würde. Und dann habe ich in Berlin an der HU angefangen, Afrikawissenschaften zu studieren.
Sehr schön. Darüber werden wir auch gleich dann nochmal sprechen. Wir hören jetzt aber erstmal nochmal ein Lied an. Und du hattest vorhin schon gesagt, das kommt auch aus dieser Schulzeit von dir, richtig?
Ja, genau. Das ist auch so ein Lied, das so gefeiert wurde.
Alles klar. Wie heißt es?
Who Has the Final Say von Bernice Ansah.
Anka, du meintest gerade auch, dass die Medien das Bild beeinflussen, dass man von einem bestimmten Kontinent, von einem bestimmten Land, von den Menschen und so weiter hat. Wenn man eben selbst keine eigenen Erfahrungen dort gemacht hat, dann muss man ja auf Dinge zurückgreifen, die man in den Medien sieht. Und ich habe das dann selbst auch schon erlebt, dass man dann, wenn man dann in ein bestimmtes Land geht, dann natürlich auch diese Bilder im Kopf hat und die versucht auch wiederzufinden, wenn man dann dort ist, um eben dieses Bild zu bestätigen oder man denkt ja immer in Kategorien, das ist normal. Aber das ist natürlich dann auch immer diese Gefahr, dass man dann nur Dinge sieht, die man eh schon erwartet und andere Dinge übersieht, die vielleicht ähnlich sind wie die Dinge, die man kennt oder vielleicht auch besser laufen, von dem man auch selbst dann sich inspirieren lassen kann. Was war das denn bei dir, was dich überrascht hat oder was du auch mitbekommen hast, was Ähnlichkeiten sind oder was dich auch irgendwie inspiriert hat?
Mhm. Ja, also ganz inspiriert hat mich die Gastfreundschaft in Ghana, die Gastfreundlichkeit.
Mhm.
Weil vor allem auch so in der ländlichen Region war das bei uns, wenn jemand gegessen hat, also eine Familie und man hat es gesehen, man läuft dann vorbei, dann kann es sein, dass man zum Essen eingeladen wird.
Hm.
Aber teilweise halt nur aus Höflichkeit. Man sagt dann, ja, du bist eingeladen, aha, you are invited.
Aha.
Aber halt so von, hey, du kannst mitessen, also wir essen nicht ohne dich oder so, also wir lassen dich nicht einfach allein, so.
Okay.
Und das fand ich wirklich schön.
Kleiner Exkurs, was gibt's dort so zu essen? Also was, gibt's irgendwelche Nationalgerichte oder gibt's irgendwas, was oft gegessen wird?
Ja, Fufu.
Fufu, was Fufu ist das?
Das ist die Yam-Wurzel, gekocht und klein gestampft. Und dazu gibt's meistens eine pikante Soße.
Mhm.
und auch Banku. Das ist fermentierte Cassava oder teilweise auch ein Gemisch mit anderen Mehlen oder so und genau dann auch mit einer Fischsoße oder es gibt auch, also Okro, die mag ich sehr gerne. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst, also das sind so weiße Gemüse, die sind so viereckig, also nee, so sternförmig.
Mhm.
Und schmecken göttlich, also das vermisse ich schon.
Ja, ich wollte gerade sagen, das sind alles so Dinge, die man hier wahrscheinlich nicht so einfach bekommt.
Ja, also wir haben in Tübingen und Reutlingen sind wir doch gesegnet auch mit Import-Export-Läden,
mhm,
wo man dann manchmal so Sachen bekommen kann.
Ja.
Da freue ich mich dann schon, aber ja, genau, das gibt es.
Hatte ich dich unterbrochen, was war denn noch so, was dich irgendwie überrascht hat oder was ähnlich war?
Ja, also ganz toll fand ich in Nkwanta, dass praktisch Muslime und Christen miteinander gelebt haben und es aber so ganz normal war und so gar nicht so ein Problem. Und klar, ich habe mal gehört, dass sich jemand drüber aufgeregt hat, dass von den Muslimen manchmal so laut von dem... der Muezzin, glaube ich, ist es, der vom der zum Gebet aufruft und so, aber dass das halt so das Einzige ist, was ich so mitbekommen habe und dass es auch anders funktionieren kann, wie ich es aus Deutschland gekannt habe, dass da so eine große Sache draus gemacht wird und es so Probleme gibt oder so Problemviertel oder irgendwie so, also dass man einfach auch ja so ruhig miteinander leben kann und ja, also es gab schon ein muslimisches Viertel und ein christliches mehr oder weniger, aber ja, dass es einfach nicht so ein Problem ist.
Ja. Du meintest vorhin schon, du hattest ein relativ gutes Vorbereitungsseminar auf das FSJ. Und was habt ihr da so besprochen? Also auf was wurdest du da vorbereitet? Und gerade auch, hast du da angefangen oder auch schon vorher irgendwie angefangen, deine Rolle als freiwillige, weiße, junge Frau aus dem globalen Norden, im globalen Süden zu hinterfragen?
Ja, und da muss ich echt loben, die das Vorbereitungsseminar gemacht haben, das ist das Programm ASA. Die machen auch jetzt noch Praktika oder so. Also das ist wirklich eine sehr gute Vorbereitung gewesen. Wir hatten auch ein Antirassismus-Seminar und das war auch sehr eindrücklich, wobei auch bei mir das nicht sofort Klick gemacht hat. Also das muss ich auch zugeben. Aber da hat der Prozess begonnen und das war wirklich toll. Und dann habe ich auch auf diesem Vorbereitungsseminar so, es ging auch um verschiedene Ebenen des Hörens und des Sagens und ich und so. Auch das Wort Ambiguitätstoleranz.
Kannst du das kurz erklären?
Das kann ich auf jeden Fall nicht. Aber genau, das bedeutet eigentlich. Irgendwie, du weißt, über diesen Zaun darf man nicht klettern, aber dann siehst du mal jemanden da drüber klettern. Und du denkst aber nicht sofort, ah ja, kann man da drüber klettern, sondern man setzt es alles so ein bisschen in Kontext. Ah, vielleicht war da gerade ein Unfall und man musste schnell drüber oder so. Also man lernt auch nicht sofort praktisch verletzt zu sein oder dass Dinge anders sind, als sie einem erzählt wurden, nur weil es mal in einer Situation anders passiert ist. Also man lernt alles mehr im Kontext zu sehen. Das war auch echt hilfreich.
Ja. Und vielleicht auch zu sehen, nur weil er jetzt oder die Person drüber geklettert ist, heißt es nicht, dass ich auch drüber klettern darf, sondern es gelten vielleicht auch unterschiedliche Maßstäbe. Also ich kann nicht alles machen, was eine andere Person macht und andersrum auch nicht.
Ja, genau. Ja. Ambiguität heißt ja irgendwie, es ist nicht ganz so, wie es scheint oder irgendwie so. Also, und die Toleranz ist einfach auch, dass man es einfach mal so hinnimmt und einfach mal guckt, in welchen größeren Kontext passt es eigentlich doch. Und nicht nur in diesen kleinen, man darf nicht über den Zaun klettern. So.
Ja. Jetzt sind diese freiwilligen Dienste, kann man natürlich auch kritisch sehen. Ich war auch im Ausland und habe dann auch erst viel später auch meine eigenen Gründe hinterfragt, warum gehe ich da überhaupt hin, was will ich dort, was ist mein eigener Anspruch, was erwarte ich mir davon, wie denkst du denn so allgemein über so Freiwilligendienste?
Ja, also für mich persönlich birgt es ein Potenzial, weil dieser Freiwilligendienst hat mich hierher gebracht, also durch ihn und durch die Erfahrung, die ich weiterhin dann machen durfte, habe ich überhaupt erst gesehen, welche globalen Vernetzungen es gibt. Was richtet unser Konsum woanders auf der Welt an? Und wie sind wir eigentlich miteinander verbunden? Und das eben auch in Hierarchien auf der ganzen Welt. Rassismus oder eben auch wirtschaftliche Hierarchien und so. Und ich finde aber auch, ich wurde da echt gut vorbereitet und da wurde es auch hinterfragt, ich als weiße Person, wie viele Privilegien habe ich eigentlich dadurch, dass ich jetzt in ein anderes Land reisen darf und da einen Freiwilligendienst mache? Und manchmal muss man auch irgendwie Dinge übernehmen, für die man eigentlich ausgebildet sein müsste.
Mhm. Du hast dort als Lehrerin gearbeitet und bist ja genau selbst gerade aus der Schule gekommen. Mhm. Das ist ja auch sowas, was man dann auch sagen könnte, okay, warum, du bist ja gar nicht dafür ausgebildet.
Genau. Mhm. Und das hat mir auch viel geholfen, zu denken, also dieses freiwillige soziale Jahr ist eigentlich in erster Linie für mich, dass ich daran wachsen kann. Das ist natürlich auch irgendwo egoistisch, aber es ist viel besser, als in den White Saviorism abzurutschen und zu sagen, ja, ich bin jetzt hier, ich muss alles richten, ich bin der oder die alles weiß oder so. Mhm. Was ja teilweise auch vorkommen kann und ja, genau. Es wurde auch darüber geredet, welches Bild übermittle ich dann den Menschen zurück in der Heimat. Mhm. Und da gibt es einfach ganz viele Stereotype und Vorurteile, in die man reintappen kann und die man dadurch ja dann natürlich wieder reproduziert und stärker macht. Mhm. Und das zu hinterfragen und da vorsichtig zu sein, das war was ganz Wichtiges oder Tolles, was mir mit auf den Weg gegeben wurde.
Ja.
Ja, ich weiß aber auch, dass das nicht unbedingt in allen Freiwilligendiensten so ist. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Du hast ja auch einen Freiwilligendienst gemacht.
Ja,
ne?
Ja, das ist natürlich auch ein riesen Geschäft, was damit gemacht wird. Also es gibt ja viele, also es ist ja fast schon so ein bisschen üblich. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber ich habe auch ungefähr zu der Zeit, wo du diesen Freiwilligendienst gemacht hast, auch einen Freiwilligendienst gemacht. Und da gab es ganz viele Programme, wo man sich anmelden konnte. Und wie du meintest, da gibt es, glaube ich, auch riesige Unterschiede. Ich hatte zum Beispiel gar kein Vorbereitungsseminar. Ich bin aber auch ich habe nicht mit Menschen gearbeitet. Ich war in Chile und habe auf so einem Ponyhof gearbeitet. Also es war eher so ein bisschen, es war ein bisschen mehr in der Natur und ein bisschen mehr mit irgendwie, genau, Pferdestall ausmisten und ein bisschen Reitunterricht geben. Aber trotzdem habe ich auch selbst immer E-Mails an meine Verwandten und so weiter geschrieben, so, oh, jetzt war wieder Stromausfall, oh, wir haben irgendwie kein Wasser und oh, wir sind aber hier alle so stark und können das hier schaffen und überleben. Und habe mich dann auch so ein bisschen so dargestellt, dass ich quasi in einem fremden Land jetzt bin und wo nicht die Versorgung zum Teil eben besteht, wie es in Deutschland ist, und habe mich dann da natürlich auch so sehr erhoben über diese Situation. Und das habe ich dann auch erst viel später dann gemerkt und dachte so, oh je, also da bin ich auch in ganz viele Fallen getappt und bin dann auch später auch mit dem ASA-Programm nochmal ins Ausland gegangen. Und das hat bei mir dann wirklich Klick gemacht, also diese Seminare, wo man wirklich seine Privilegien hinterfragt und seine eigene Rolle im globalen Süden. Und genau, ich finde aber auch, solche Programme sind weiterhin, muss es geben, um eben diese Brücken zu schlagen und gerade auch einfach diese Ähnlichkeiten auch festzustellen, also nicht nur nach den Unterschieden zu suchen eben, sondern auch zu gucken, okay, hauptsächlich, also ich weiß nicht, ich will das jetzt nicht in Prozent ausdrücken, aber wir haben viel mehr gemeinsam, als es Unterschiede gibt. Also es gibt ja auch immer diesen Vergleich, dass zum Beispiel Zahnärzte in, keine Ahnung, ganz vielen verschiedenen Ländern mehr gemeinsam haben als im selben Land quasi jemand, der in der Agrarwissenschaft oder als Bauer auf dem Land irgendwie arbeitet und jemand, der in der Bank arbeitet. Also da so ein bisschen das zu hinterfragen und zu gucken, okay, was haben wir alles gemeinsam, und dafür finde ich das auch ganz wichtig, dass man sowas macht mit eben der richtigen Vorbereitung.
Mhm. Ja, da gibt es auch einen ganz tollen Philosophen, der heißt Kwame Anthony Appiah. Mhm. Der sagt genau das. Also vor allem früher die Ethnologen damals, die rausgeschickt wurden, die haben ja irgendwo ihren Aufenthalt finanzieren müssen. Mhm. Und da mussten sie praktisch ganz tolle Funde mitbringen. Aber eigentlich, und haben dann, also haben den Fokus dann auf unsere Unterschiede gelegt. Aber eigentlich ist das, was uns als Menschen vereint, ist ja eigentlich gleich. Wir lachen, wir weinen, wir essen, wir tanzen, feiern Feste, streiten uns, trauern. Das ist eben dadurch auch weggefallen, dass eigentlich der Fokus darauf liegt, dass wir alle Menschen sind.
Mhm. Schön. Ich denke, wir gehen zu unserem nächsten Lied über. Da hast du aber auch so ein bisschen einen Bezug dazu. Vielleicht kannst du den auch noch mal kurz uns erklären.
Ja, gerne. Also das Lied heißt Sweet Mother von Prinz Nico Mbaga. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und das ist in ganz Westafrika, ist das so, so wie ich das mitbekommen habe, ein ziemlich beliebtes Lied. Und ich finde einfach die Message davon so schön. Also es ist auch eines meiner Lieblingslieder, weil da eben die Mutter gewürdigt wird. Also er singt, Mama, wenn ich Hunger habe, dann rennst du weit und holst mir irgendwas zum Essen. Und er sagt hier, tut Job. Und das wird im Ghanaischen oft benutzt als, eben Spachteln oder Essen oder so. Und, oder wenn ich krank bin, dann sorgst du dich und betest und machst alles dafür, dass es mir wieder gut geht. Und genau, deswegen mag ich das Lied so sehr.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Globales Lernen on Air. Ich bin Johanna und wir sind heute im Studio mit der Anka. Und Anka hat jetzt gerade während des Lieds Sweet Mother zu mir gesagt, sie könnte sich nicht vorstellen, dass das Lied in Deutschland auch so einen großen Erfolg gehabt hätte wie jetzt in Ghana oder in Westafrika insgesamt. Warum ist das so?
Ja, das ist irgendwie auch was, was mich so umtreibt und was mich irgendwo auch ein bisschen traurig macht, weil man hört es ja immer wieder, dass in Deutschland irgendwie alles individualisierter wird und die Menschen mehr alleine sind und eigentlich gar nicht mehr so eine Gemeinschaft da ist. Und gerade das finde ich auch so fruchtbar an der Rassismustheorie. Und deswegen finde ich, dass jede und jeder eigentlich sich damit befassen könnte, weil es hat so viel Potenzial, sich selbst mal zu hinterfragen und anzuschauen, Mensch, was läuft eigentlich richtig und was läuft nicht so richtig und wo sind meine blinden Flecken bei mir selbst? Weil wir sind ja alle rassistisch sozialisiert worden und das ist, glaube ich, auch einfach ein Prozess, den wir jetzt durchmachen oder durchmachen können und oder sollten, weil da einfach auch so viel Potenzial darin steht, nicht in mir, also mich und dich zu unterscheiden, sondern eben auch die Andersheit wertzuschätzen und daraus zu sehen, hey, was könnte eigentlich bei uns oder bei mir besser laufen? Und eben das vielleicht auch so ein wertschätzender Song über die Mutter auch bei uns so viel Anklang finden könnte oder so. Weil ich habe irgendwie so von meinem deutschen Gefühl her, habe ich das Gefühl so, oh, das ist irgendwie so peinlich oder keine Ahnung. Ja. Und das finde ich eigentlich so schade, dass bei uns so viel irgendwie auf anderen Sprachen eigentlich so viel übermittelt wird, was uns auf einer deutschen Sprache und das zu singen peinlich wäre. Und
was dann irgendwie direkt kitschig klingt oder irgendwie so ein, ja, nicht authentisch vielleicht oder so ein bisschen gekünstelt.
Ja, ja. Genau. Und irgendwie, genau. Ja, also kann das nur jedem ans Herz legen. Es gibt auch ganz tolle Bücher, wie zum Beispiel von Tupoka
Ogette.
Danke. Exit Racism, wo man selber einfach mal reingucken kann und sich befassen kann. Es muss nicht gleich ein Antirassismus-Seminar sein, wie zum Beispiel von Phoenix e.V. oder so, aber die finde ich auch echt super.
Gibt es auch als Hörbuch zum Beispiel, finde ich auch sehr schön. Wir können das gerne alles dann später verlinken und ein paar Buchempfehlungen vielleicht in unseren Blog-Eintrag dann machen. Du hast jetzt das quasi ja auch so ein bisschen zu deinem Beruf gemacht. Was machst du jetzt gerade? Du bist im EPIZ engagiert, im Entwicklungspädagogischen Informationszentrum. Was sind da, für was engagierst du es oder was ist deine Arbeit?
Genau, also ich bin da in der Bibliothek und wir haben da ganz unterschiedliche Medien. Es gibt ja auch die tolle Sendung über Rassismus in Kinderbüchern von euch. Wir haben da ganz schöne Bücher, diskriminierungssensible Bücher, auch jetzt neue angeschafft, auch falls man in die Richtung auch mal arbeiten möchte. Wir haben Medienkoffer zu diversen Themen. Wir haben auch online einen Katalog, wo man mal recherchieren kann vielleicht. Also wir haben auch ganz viele unterschiedliche Bücher, Sachbücher oder eben auch Märchen oder genau Geschichten zu unterschiedlichen Themen, die halt eben die Welt betreffen, also globaler Norden, globaler Süden, Zusammenhänge, Vernetzungen, aber eben auch Hierarchien. Dann bin ich auch noch BTE-Referentin und da ist vor allem der postkoloniale Stadtrundgang gerade im Vordergrund, über den wir auch schon gesprochen haben.
Genau, kann man auch gerne nochmal nachhören. Das ist die Sendung vom 3. August vom letzten Jahr.
Genau, wo ich mit meiner Kollegin Anoelle Kuschnick-Ngeo zusammenarbeite, die ja auch jetzt
die
hier
war
in der
auch
Redaktion
hier, genau,
ist.
Kann man
das
auch nachhören.
Nicht sehr. Genau, das fand ich auch ein ganz tolles Interview mit ihr. Mhm. Es heißt ja, glaube ich, Engagement einer Löwin oder so.
Genau, wie eine Löwin irgendwie so.
Engagement richtig. Gegen Rassismus.
Ja.
Genau, und da geht es eben auch genau darum, was hat Kolonialismus eigentlich auch hier in Reutlingen bewirkt. Und am Anfang, ich bin ja Reutlingerin, aufgewachsen in Reutlingen und so. Und für mich war es auch überraschend zu sehen, wo überall die Spuren sind und wie tief die auch teilweise gehen und genau.
Und dass sie auch überall präsent sind. Also man muss da auch nicht irgendwie fernreisen, um irgendwie die Geschichte zu erleben oder genau sich darüber zu informieren, sondern die Spuren des Kolonialismus sind überall und gerade auch in Deutschland oft versteckt, aber überall, genau. Was sind denn so die, also deshalb ist es wahrscheinlich auch, oder deshalb ist es sehr wichtig, sich gerade auch in Deutschland zu engagieren. Was ist denn da oder was motiviert dich da oder wie hast du das so wahrgenommen, das Engagement in Deutschland?
Ja, also genau, das ist immer was, woran ich auch immer denken möchte, dass es auch in Deutschland echt tolle Menschen gibt, Umweltaktivistinnen, Widerstandskämpferinnen, Autorinnen, Akademikerinnen, aber auch Handwerkerinnen, die sich darum bemühen, dass die Welt schön und besser wird. Und da habe ich ja auch das nächste Lied mitgebracht von Dota, Grenzen. Das war vor allem so 2016, 2015, wo eben ganz viele Geflüchtete auch nach Europa kommen wollten, die ja auch weiterhin kommen wollen und warum wir eigentlich so unmenschlich sind und also Grenzen aufbauen, wo dann Menschen, denen es schlecht geht, nicht zu uns kommen können.
Wir hören mal rein. Wir hatten ganz am Anfang schon angekündigt, dass wir noch über ein Theaterprojekt sprechen, bei dem Anka auch beteiligt ist. Was hat es damit auf sich?
War beteiligt.
Okay.
Also das hat sich dann in Berlin ergeben, als ich dort studiert habe. Da gab es eben auch eben dieses Projekt. Das war ein binationales Projekt und da wollten wir uns die Spuren anschauen, die der Kolonialismus hinterlassen hat. Also es geht irgendwie nahtlos über, auch in das, was ich jetzt mache mit dem postkolonialen Stadtrundgang.
Binational heißt mit welchem anderen Land?
Mit Togo.
Mit Togo, ah ja.
Genau, und Togo als ehemalige deutsche Kolonie bis 1914. Was gibt es da noch für Spuren? Und dann waren wir in Togo und haben zusammengearbeitet, eben sechs deutsche SchauspielerInnen und sechs togoische. Und haben uns das angeschaut, sowohl in Gebäuden oder also es gibt noch Eisenbahnschienen zum Beispiel, oder ein Radioturm, Entschuldigung, da wollte man dann wirklich von Togo aus bis ins Deutsche Reich wollte man Radio aufbauen.
Hat aber nicht geklappt, oder?
Das wurde auch zerstört. Und ja, auch ein Friedhof nur für die Kolonialisten und so Geschichten. Und einfach auch noch Gebäude sieht man in Lomé, in der Hauptstadt von Togo. Mhm. Aber auch so, was in unseren Köpfen auch geblieben ist, auch von den Bildern, die uns übermittelt wurden. Ah, wir sind die, die Leute vor Ort, wir sind die Afrikaner, ne? So in Anführungsstrichen. Und dann haben wir auch in Berlin dazu gearbeitet. Und in Berlin gibt es auch noch viele Spuren. Da gibt es ja das ganze afrikanische Viertel zum Beispiel oder so. Und auch wirtschaftlich, was hat das eigentlich für ein Reichtum irgendwie bei uns hinterlassen? Und dann haben wir das auch aufgeführt in Lomé und in Berlin. Und genau, daraus hat sich dann auch mein Interesse für Togo entwickelt. Also ich habe dann auch eben mich nochmal ein bisschen in die französische Sprache reingehangen und so. Und habe da dann auch mein Auslandssemester gemacht. Und es ist wirklich spannend. Und in dem Kontext habe ich auch die togoische Dramatikerin Afik Begbi kennenlernen dürfen und habe auch ihre drei Dramen untersucht. Das wurde dann meine Masterarbeit und es war total spannend, weil sie Heldinnengeschichten schreibt und eben ganz handlungsfähige Frauen eben hat, aber selber auch eine handlungsfähige Frau ist. Und genau. Das war wirklich schön. Und das letzte Lied, ich glaube, wir kommen jetzt so langsam.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist sehr, sehr spannend und wir könnten wahrscheinlich nochmal eine ganze Sendung über dieses Projekt füllen. Aber wir müssen leider langsam zum Schluss kommen. Bevor du das letzte Lied ankündigst, würde ich noch kurz auf die nächste Sendung hinweisen. Die ist am 13.03. Geht auch zum Teil wieder um den postkolonialen Stadtrundgang. Also bist du auch beteiligt, zusammen mit der Anael. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du hier bist. Freue mich sehr, dass du jetzt auch Teil des Teams bist und dass wir öfter zusammenarbeiten werden und wir dich öfter im Radio ab jetzt hören. Danke auch an die Helgard, die heute uns ein bisschen mit der Technik unterstützt hat. Und genau, was ist das letzte Lied?
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein, dass ich hier dabei sein darf. Und das letzte Lied ist von Damigou, einer Künstlerin, und heißt Au clair de la lune chez nous. Im Mondschein bei uns.